Hallo zusammen, willkommen bei der Detektor FM Bühne. Mein Name ist Johanna Voss und unser nächster Gast hier ist Ole Liebel.
Hallo,
mit schön, dem dass ihr da seid. Mit dem Buch Freunde lieben. Erstmal ein paar Facts über Ole Liebel. Ole Liebel ist geboren 1992, hat Informatik und Philosophie in Berlin studiert und ihr kennt ihn vielleicht von Instagram oder von TikTok, da macht er ziemlich viel ganz coolen Content. Aus wissenschaftlicher Perspektive über toxische Männlichkeit, Sexualität, Geschlecht und Beziehungen und rezensiert auch immer mal wieder Filme und Bücher, unter anderem sein eigenes, das kann ich sehr empfehlen, das war witzig. Er selbst ist verheiratet mit einer Frau, lebt aber nicht monogam und diese Ehe ist auch aus einer Freundschaft hervorgegangen. Zum Buch Freundschaft Plus, kurz gesagt ist das, wenn FreundInnen miteinander Sex haben. Das gängige Vorurteil bei solchen Beziehungen ist, das kennen wir wahrscheinlich alle, dass eine Person sich am Ende dann doch aber eh irgendwie verliebt und dann die Freundschaft daran womöglich zerbricht. Oder es wird eine stinknormale Beziehung, die es vielleicht auch die ganze Zeit schon war, aber man wollte es noch nicht so richtig zugeben. So das Vorurteil. So, damit will Ole Liebel aber aufräumen und uns zeigen, was dieses Klischee über unseren Blick auf Freundschaft, aber auch über unseren Blick auf Liebe aussagt. Und er sagt, Sex unter FreundInnen kann nicht nur funktionieren, er kann sogar total befreiend sein. Wie funktioniert also Freundschaft Plus? Was ist der Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe? Und was hat das alles mit dem Kapitalismus zu tun? Ole Liebel ist Autor, Buchkritiker und Content Creator und in seinem Buch Freunde lieben blickt er auf die Entwicklung und die Praxis von Freundschaft Plus. Willkommen auf der Detektor FM Bühne, Ole Liebel.
Sweet, hallo. Dankeschön.
Ole, in deinem Buch geht es ganz viel um Geschichte. Das Label Freundschaft Plus gibt es ja jetzt noch nicht so lange. Wie lange haben denn FreundInnen aber schon Sex miteinander?
Ja, also ich glaube, safe schon immer, weil ich meine, FreundInnen sind halt die Leute, die man vertraut, die man mag, die man liebt, dass da ab und zu auch mal Spannungen entstehen, die nach Erlösung suchen. Also bestimmt schon immer. Aber dass man sexuelle Freundschaften als solche benennt, also jetzt im Deutschen mit dem Begriff der Freundschaft Plus, das ist schon auf jeden Fall ein Phänomen, was viele Dinge voraussetzt. Also, dass man halt da, dass Geschlechterverhältnisse sich angleichen, dass Zugang zu Verhütungsmitteln existiert, dass Frauen nicht mehr das Eigentum ihrer Väter oder Ehemänner sind. Also, das sind natürlich Dinge, die erstmal passieren müssen, bis man so was wie eine Freundschaft Plus auch öffentlichkeitswirksam so verbreiten kann und als etwas Begehrenswertes darstellen kann.
Wie neu ist das denn?
Also der Begriff Freundschaft Plus selber ist gar nicht so alt. Also es gab diese zugegebenermaßen sehr mittelmäßigen Rom-Coms von 2011. Kennt ihr die von Friends with Benefits oder No Strings Attached? Mit Natalie Portman, Ashton Kutcher, Justin Timberlake, Mila Kunis. Also ja, und die sollten eigentlich beide Friends with Benefits heißen. Das ging natürlich nicht, deswegen haben die Studios sich geeinigt und der eine Film hieß dann No Strings Attached, was du im Deutschen nicht übersetzen kannst. Also wurde 2011 der Filmtitel Freundschaft Plus vorgeschlagen. Und seitdem haben wir einen Begriff dafür. Also es ist sehr neu.
Kannst du mal ein bisschen auseinander dividieren, was unterscheidet Freundschaft Plus von einer romantischen Partnerschaft?
Das ist, glaube ich, die häufigste Frage, die ich überhaupt gestellt bekomme. Also scheint auf jeden Fall zu brennen. Und ich denke mir immer so, na gut, schaut mal nochmal an, wie so eine Partnerschaft, also wenn sie jetzt schon so ein bisschen länger läuft, die Anfangsphasen sind eh immer crazy, so halt funktioniert. Ja, und Freundschaften, die schon ein bisschen da sind. Und man nimmt jetzt mal den Sex raus. Naja, wie oft schlafen Leute miteinander in langjährigen Beziehungen? Wenn man sich da Statistiken anschaut, sind das im Monat 2 bis 4 Mal. Ich würde sagen, großzügig 8 bis 10 Stunden. Und wenn man die mal so beiseite lässt, was macht man denn in den anderen 30,5 Tagen? Und wenn man da mal in sich geht und sich überlegt, ob wirklich die Art und Weise, wie ich eine romantische Beziehung führe, sich in diesen 30,5 Tagen in keinster Weise von meinen Freundschaften unterscheidet. Also geht bestimmt. Aber ich glaube, bei den meisten gibt es doch ziemlich gravierende Unterschiede. Also allein schon, was es heißt, gemeinsam einen Alltag zu führen, sich als ein Wir wirklich in die Zukunft zu entwerfen, also gemeinsam langfristige Lebensentscheidungen zu treffen, sich als Teil der Familie des anderen oder der anderen zu begreifen und andersrum. Das mag zwar im Einzelnen auch für Freundschaften gelten, aber ich glaube, wenn es so zusammenkommt, dann sind das doch eher Partnerschaften, solche Beziehungen.
Das heißt, sind diese praktischen Sachen auch, ist das der Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe?
Ich würde gar nicht einen Gegensatz machen zwischen Freundschaft und Liebe, weil ich meine, mein Buch heißt Freunde lieben, also so safe würde ich jetzt nicht sagen, dass man seine... Also ich würde einen Unterschied machen zwischen freundschaftlich lieben und partnerschaftlich lieben. Wenngleich ich natürlich schon anerkenne, dass die Übergänge unscharf sind. Also das ist ja immer so ein Doppelding. Ich sage auf der einen Seite, naja, ich finde es wichtig, Beziehungsformen oder verschiedene Arten der Liebe auch verschieden zu benennen, um vielleicht auch eine Form von Erwartungshaltung zu haben, um das ein bisschen Orientierung und Halt gibt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass menschliche Beziehungen und menschliche Arten zu lieben so viel reicher und vielfältiger sind als alle Schubladen, die wir ihnen je geben könnten. Also deswegen halte ich die Kategorien für notwendig, aber niemals für hinreichend. Die Ränder sind immer unscharf und damit müssen wir leben und ist auch vollkommen okay so. Hm.
Da fällt mir direkt ein, dass ich, also ich habe immer das Gefühl, dass es relativ verbreitet ist, in romantischen Beziehungen zu sagen, hey, das ist nicht nur mein Partner, das ist auch mein bester Freund oder meine beste Freundin. Und umgekehrt, aber gerade im Deutschen, es uns total schwerfällt, zu Freunden zu sagen, hey, ich liebe dich. Mhm. Würdest du dafür plädieren, dass man das auch zu Freunden mehr sagt?
Nee, natürlich ist der dieser symbolische Satz, ich liebe dich, also so... Also da ist so viel dahinter an kulturellen Bildern, die dann aufkommen und an, nicht wahr, den, bis als der Tod uns scheidet und so weiter. Also da ist eine Form von Ritual verborgen in diesem Satz, ich liebe dich, den man, glaube ich, nicht einfach so ohne weiteres auf Freundschaften übertragen könnte. Aber also, dass man öfter sagt, dass man sich lieb hat. Ich glaube, darauf könnte man sich auf jeden Fall einigen.
Na, ich hatte dieses Gefühl, dass im Englischen hört man ja schon relativ oft, dass Leute auch zu Freunden sagen, oh my God, I love him.
Naja, im Deutschen hat man halt so diese, ich hab dich lieb, kann man ja im Englischen so nicht sagen. Und ich glaube, das ist viel gängiger in nicht-romantischen Beziehungen, das so zu sagen, ich hab dich lieb. Und das aber auch mal so ehrlich zu sagen, also sich wirklich hinzusetzen und sagen, ich hab dich lieb. Also, sollte passieren.
Ein Vorurteil gegenüber Freundschaft Plus ist dieses, eine Person will doch eh mehr. Ja. Du sagst, das muss nicht so sein, aber auch bei Freundschaft Plus läuft ja bestimmt nicht alles glatt, wie in allen anderen Beziehungsformen auch nicht. Welche Konflikte, glaubst du, gibt es zwischen FreundInnen, die Sex haben?
Also jetzt erstmal kurz zu diesem Claim, dass in einer Freundschaft Plus sich immer jemand verliebt. Also das sage ja nicht nur ich, weil ich das irgendwie so glaube, sondern das kann man auch einfach statistisch zeigen. Also zumindest an den Untersuchungen, die es gibt, betrifft das im Schnitt 2 von 11 Freundschaften plus.
Ah, das ist tatsächlich passiert.
Finde ich überschaubar. Mhm. Also ich meine, das ist jetzt kein eisernes Naturgesetz oder so. Ich meine, die Studien, das sind immer irgendwie weiße, heterosexuelle Studierende in den USA. So, das sind die meisten Studien. Würde ich auch sagen, mit Vorsicht zu genießen. Aber ja.
Okay, aber nochmal die Frage, welche Konflikte, glaubst du, gibt es trotzdem zwischen FreundInnen, die Sex haben, die sich vielleicht auch unterscheiden von anderen Beziehungsformen?
Na, dazu ist vielleicht zu sagen, dass ich mich in meinem Buch maßgeblich auf heterosexuelle Freundschaften plus beziehe. Und ich finde das deswegen nochmal, also ich finde das auch wichtig zu betonen, also ich setze mich ja selber einfach aus einer sehr klaren, queeren Perspektive sprechend, weil ich meine, in der Geschichte war es ja so, dass queere Menschen, und ich meine jetzt hier queer als so ein Sammelbegriff, ich weiß, das ist auch ein politischer Begriff, aber jetzt manches so LGBTIQ und so weiter, dass es ihnen halt unmöglich war, in nicht anonymen, intimen Beziehungen irgendwas anderes zu tun, also das als Freundschaft zu labeln. Das mussten die halt. Und aus dieser bitteren Notwendigkeit ist aber, glaube ich, ein ganz anderes Gespür erwachsen für diese Nuancen von menschlichen Beziehungen. Das musste alles unter dem Label von Freundschaft laufen, aber es hat nie so richtig Sinn ergeben zu sagen, okay, wir haben hier jetzt die komplett asexuelle, entkörperte Freundschaft mit so zwei schwebenden Geistern und da irgendwie die körperlich erfüllende, sexuell zufriedenstellende, romantische Partnerschaft, im besten Falle eine Ehe, sondern die haben begriffen, Menschen können auf mehrere Weise intim miteinander werden, als nur auf diese beiden Weisen. Und wenn ich also über Freundschaften plus spreche, dann ist das für mich jetzt nicht irgendwie so ein Traumgebilde und so, ach, es wäre ja so schön, wenn, so, nee, das ist was ich aus einer queeren Beziehungs- oder Sexualkultur im Hier und Jetzt real leben kann und was ich auch mitgeben kann. Und ich sehe, dass gerade in heterosexuellen Beziehungswelten viel krassere Normierungen herrschen, viel krassere Skripts, da ist so eine ganze Kultur dahinter, wie Beziehungen zwischen Männern und Frauen auszusehen haben. Und das ist, also die versuche ich so ein bisschen von außen zu betrachten und zu sehen, okay, wo prallen denn die gesellschaftlichen Ungleichheiten von Männern und Frauen auf die Gleichheit und auf die Augenhöhe, die in der Freundschaft gelten sollte.
Das heißt, ist die Idee, dass du quasi in heteronormen Konstellationen noch mehr zu lernen siehst, was Freundschaft Plus angeht, weil queere Beziehungen sowieso schon normkritischer sind und deswegen vielleicht auch mehr Übungen in der Szene da ist, was also Freundschaft Plus angeht?
Also sowohl normkritischer als auch mittlerweile diesen Normen so ein bisschen stärker entzogen als Menschen, die hetero sind. Mhm. Also, ja.
Erzähl doch mal, was ist das richtig, richtig Schöne an Freundschaft Plus?
Die Freundschaft. Nein, also, to be honest. Also, ich meine, natürlich sind, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie sagt, okay, Leute, ihr müsst jetzt alle mit euren Friends vögeln und dann wird die Welt irgendwie ein besserer Ort. Das, um Gottes Willen, also es wäre Stress pur. Ich glaube, dass Freundschaften, die eine körperliche Ebene entfalten, und das muss ja nicht so full blown, you know, sein, das kann ja, es geht ja manchmal auch um einfach so feinere Abstufungen von Körperlichkeit, also dass ich auch dafür plädiere, dass FreundInnen sich einfach mehr anfassen, und das hat auch mit Kuscheln zu tun, mit Händchen halten, mit, weiß ich nicht, zusammen einschlafen oder so, gerade unter Männern sind ja solche Körperlichkeiten absolut verpönt. Was war nochmal die Frage?
Was ist das Schöne an Freundschaft Plus?
Naja, und ich meine, also ich vergleiche solche Freundschaften, also wenn sie sexuell werden, das sind ja schon intensive Erlebnisse, die man miteinander teilt. Das kann man jetzt nicht abstreiten. Das ist jetzt nicht wie ein Kaffee trinken. Das ist schon, das reicht sehr tief in den Körper hinein. Deswegen wären das eher so Freundschaften, die man vielleicht führen würde, wenn man zusammen Bungee-Jumping macht. Ja, also irgendwelche Formen von Extremsportarten oder wenn man zusammen irgendwie, weiß ich nicht, Drogen nimmt oder so, also in so rauschhafte Zustände verfällt. Ich denke, das ist etwas, was in Freundschaften sehr selten stattfindet. Das heißt, wenn man das Wagnis eingeht, eine solche Freundschaft zu führen und es funktioniert und es kann funktionieren, dann sind das, glaube ich, sehr, sehr besondere, weil in diesen Momenten auch sehr intensive Freundschaften.
Hast du so ein Erfolgsgeheimnis, wie Freundschaft Plus funktionieren kann?
Natürlich nicht. Das wäre noch zu schön. Also auch da würde ich einfach wieder sagen, das ist ja das Schöne an Freundschaften, dass sie so unglaublich vielfältig sind. Also ich meine, wir haben Freundinnen, die sehen wir alle paar Tage, und dann gibt es Leute, die sehen wir vielleicht alle jedes Jahr mal oder alle 2 Jahre, und trotzdem sieht man sich und sofort ist da eine Verbundenheit da und eine Nähe, als ob eigentlich kein Tag vergangen sei. Das ist doch ein Reichtum, den ich jetzt nicht mit so einem billigen Rezept runterbrechen möchte. Also ich mache in dem Buch ja schon klar, dass eben sehr viele gesellschaftliche Bedingungen sich ändern mussten, damit sowas wie die Freundschaft Plus möglich wird. Und die greifen auch in diese Beziehung ein und die versuchen sie zu formen und die versuchen sie zu normieren oder zu pathologisieren oder zu weiß Gott was. Das heißt, dadurch, dass wir so wenig Vorbilder haben für diese Freundschaften. Ich meine, diese Filme, das könnt ihr vergessen. Ja? Also das ist ja, also diese sogenannten Freundschaften Plus sind ja nie Freundschaften. Das sind immer nur zum Scheitern verurteilte Übergangsphänomene, die nur dann eigentlich klappen, wenn sie kaputt gehen, weil dann ja sozusagen die Straße frei ist für die Ehe. Deswegen, weil diese Freundschaften eben so unter so einem gewissen Druck stehen, finde ich wichtig, noch mehr zu reden. Also wirklich Regeln oder überhaupt mehr über die Bedingungen dieser Freundschaft zu sprechen, was so die Grenzen sind, was so die Bedürfnisse sind, ist, glaube ich, einfach wichtig. Vielleicht mag es sich mal irgendwann auflösen und es braucht nicht mehr so ein starres Korsett, aber ich glaube, noch muss in diesen Freundschaften mehr kommuniziert werden, auf jeden Fall.
Jetzt hast du die Ehe gerade schon genannt. Ich würde gerne nochmal über die Rolle von Monogamie und auch von Abhängigkeitsverhältnissen sprechen, wenn wir darüber reden, wie kritisch unsere Gesellschaft auf Freundschaft Plus blickt. Was würdest du denn sagen, hat unsere ja vielleicht schon Obsession mit der Ehe damit zu tun, dass Freundschaft Plus so kritisch gesehen wird?
Also ich habe ja selber so eine kleine Obsession mit der Ehe entwickelt.
Also ich habe ein ganzes Kapitel. Du bist ja auch selber verheiratet.
Ich bin auch selber verheiratet, ja. Aber das war so, ich weiß nicht, also die überhaupt zu heiraten, das war bei uns eher so eine Schnapsidee. Und wir dachten, ach ja, war Corona, why not und so. Natürlich setzt man sich das ein bisschen mehr auch mit der Institution Ehe auseinander. Also ich meine, das ist der folgenschwerste Vertrag, den man überhaupt mit einem Staat schließen kann, also zumindest hierzulande. Und ich habe mich dann mit der Geschichte der Ehe beschäftigt, aus dem einfachen Grund, weil wenn ich jetzt sage, na gut, wenn der Sex in die Freundschaft einwandern soll oder kann, dann muss er sich ja erstmal aus der Ehe herauslösen, die halt lange Zeit die absolute Norm war, die halt den Sex als das, also das war die einzige, der einzige Ort, wo Sexualität irgendwie sündenfrei erlebt werden konnte. Und in der Beschäftigung mit der Geschichte der Ehe habe ich doch gemerkt, was für eine krass moderne Institution das ist. Also ich meine, natürlich so diese Vorwürfe, dass das alles altbacken ist, kann ich auch irgendwo verstehen und dass da ganz viele auch so, ja, auch wieder so Stereotype dahinter stecken und wie man sich jetzt, wie man heiraten soll und wie man dann diese Ehen führen soll, sehe ich alles, finde ich problematisch. Aber die Ehe selber, also jetzt einfach als Rechtsinstitut, ist so krass modern. Also so die Ehe von heute hat mit der Ehe von vor 50, 60 Jahren exakt gar nichts zu tun und die Ehe von vor 60 Jahren mit der vor, also Anfang des 20. Jahrhunderts nichts und die Ehe Mitte des 19. Jahrhunderts hatte auch nichts mit der Ehe zu tun, mit der Ehe Anfang des 20. Jahrhunderts. Also da hat sich so viel getan und da sind einfach eine Unmenge an feministischen Befreiungskämpfen auch in diese Rechtsinstitute eingeflossen. Das finde ich erstmal bewundernswert. Warum die Ehe aber trotzdem natürlich der Freundschaft plus so gegenübersteht, hat, glaube ich, weniger so mit rechtlichen Sachen zu tun, sondern einfach, dass wir Beziehungen immer noch sehr stark vertikal denken, also von oben nach unten. Es gibt irgendwie, weiß ich nicht, so kollegiale Beziehungen, dann irgendwie kameradschaftliche, freundschaftliche, dann ist die Freundschaft plus wahrscheinlich irgendwo dazwischen und dann kommt irgendwie die Beziehung und dann darüber noch die Ehe. Und da findet natürlich immer so ein Punkt statt, so ja, die Ehe, das ist das Verbindliche, das ist das Erfüllende und die Freundschaft plus ist dann eine unverbindliche Sexbeziehung. Ich denke mir so, wow, also wenn man die Freundschaft wirklich ernst nimmt in der Freundschaft plus, dann kann man doch die Freundschaft nicht unverbindlich nennen. Also wer kommt auf die Idee, Freundschaften unverbindlich zu nennen? Und ich glaube, da würde ich mir mehr wünschen, dass wir vielleicht ein bisschen horizontaler einfach denken und dass es okay ist, also verschiedene intime Beziehungen zu führen und die nicht immer sofort in so ein Machtverhältnis zu setzen.
Also jede Beziehung hat quasi ihre eigene Daseinsberechtigung als Beziehung erstmal und ja, man muss die nicht gegeneinander irgendwie abwägen.
Genau, auch ohne jetzt immer so mit so einem Heilsversprechen einherzukommen. Hey, wenn eine Ehe schön ist, eine Ehe schön. Also wenn Leute Bock haben auf Monogamie, dann bitte. Wäre ich der Letzte, der dagegen wäre. Aber so aus einer bewussten Entscheidung heraus das zu tun und nicht nur, weil man es schon immer so gemacht hat. Und auch anzuerkennen, dass man sein Lebensglück auch in freundschaftszentrierten Lebensweisen finden kann. Und nicht nur in dir einen Partnerperson fürs ganze Leben für immer, um dann alle anderen Beziehungen zu vernachlässigen oder so. Das setzt ja auch dieser Ehe einen unglaublichen Druck aus. Ja.
Seit einigen Jahren gibt es ja auch die ganzen Apps, auf denen Leute SexualpartnerInnen finden. Tinder, Bumble, Hinge. Inwiefern, glaubst du, haben diese kommerziellen Plattformen auch eine Auswirkung gehabt darauf, wie wir Freundschaft plus leben?
Also abgesehen davon auch mal so ein Teaser, ich habe auch ein Kapitel über Online-Dating. Ist natürlich schon ein Punkt, dass wir heute aus einer unglaublichen, also gerade in Großstädten, aus einer unglaublichen Anzahl an Menschen Leute rauspicken können für das, was wir eben gerade wollen. Ob das jetzt einfach nur Casual Sex ist oder eben eine Ehe oder eine, weiß ich nicht, so ein Summer Fling, da ist ja heute alles irgendwie möglich. Und ich glaube, es hat deswegen die Freundschaft plus auch nochmal verändert, weil wir heute, vielleicht ein bisschen früher bei so Kontaktbörsen oder so, auch explizit nach einer Freundschaft plus suchen können. Ich glaube, das ist auch ein Novum, so, was einerseits leichter macht, solche Beziehungen zu suchen und einzugehen, aber auch die Freundschaft plus selber als was Begehrenswertes porträtiert. Also das ist ja nicht nur, also ich glaube, das ist so ein Wechselspiel. Auf der einen Seite wurde es schon immer gemacht, also dass Leute mit ihren Freundinnen schlafen und auf der anderen Seite, ja, wenn diese Beziehungsform als solche benannt wird, dann kann sie auch als solche gewollt, begehrt oder auch eben abgelehnt werden.
Glaubst du, es gibt einen Unterschied oder was ist der Unterschied, wenn man eine Beziehung führt oder eine Freundschaft plus führt, die aus einer Freundschaft heraus entsteht im Vergleich zu einer Freundschaft plus, die aus zum Beispiel einem Online-Date entsteht, wo man sich eigentlich erstmal basierend auf gegenseitiger Anziehung trifft?
Also Hannah Arendt, die Philosophin, hat mal irgendwann gesagt, dass man nach 2 Wochen nicht von einer Freundschaft sprechen kann. Einfach weil Freundschaften Zeit brauchen, um zu wachsen und um sich zu entwickeln. Logischerweise. Die Freundschaft plus, also als eine Beziehung, wo auch sehr schnell Sexualität eine Rolle spielen kann, entwickelt da meiner Ansicht nach eine sehr eigentümliche Spannung. Weil da hat man sozusagen diese freundschaftliche Intimität, die einfach Zeit braucht, die eben langsam wächst. Und dann gibt es eine leidenschaftliche Intimität aus dem Körperlichen heraus, die sofort nach oben schießt und halt krass ist. Und damit klarzukommen, mit dieser, also ich will es nicht um den Konflikt nennen, aber mit dieser Spannung, um es nochmal zu wiederholen, dass es Freundschaft also Freundschaften plus zu eigen, die sofort sexuell sind, ist anstelle von Freundschaften, die erst dann körperlich werden, wenn sie schon ein paar Jahre Vorlauf haben oder Monate.
Angenommen, ich habe eine Freundin, die ich mega heiß finde, bin aber nicht romantisch interessiert. Also ich will wirklich eigentlich eine Freundschaft plus etablieren. Ist es aber doch trotzdem irgendwie berechtigt, dass man Angst davor hat, das als erstes anzusprechen, weil es diese Vorstellung gibt von, oh je, was, wenn die andere Person das nicht so sieht und was, wenn es ihr dann unangenehm ist, weiter mit mir befreundet zu sein. Was macht man in so einem Moment?
Also da habe ich mir Hilfe geholt von David Schnarch, das ist so ein Paartherapeut, der ziemlich einflussreich geschrieben hat. Und er hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, was passiert eigentlich in langjährigen Partnerschaften, wenn sozusagen es im Bett ein bisschen eingeschlafen ist und eine Person hat einfach ein niedrigeres Bedürfnis und die andere Person hat ein höheres Bedürfnis nach Intimität. Wie geht man damit um? Und auch da wird ja eine Situation beschrieben, in der eben ganz unterschiedliche Bedürfnisse existieren und die prallen aufeinander. Und was er da versucht, so klarzumachen, ist das, was er ein harmonisches Nicht-Einklangserlebnis nennt. Dass es auch klar wird, dass ich, also wenn wir jetzt in der Beziehung wären und ich würde das irgendwie ansprechen, ich würde es ja nicht tun, um einfach nur um meinetwillen, sondern ich spreche das an um unseretwillen. Und du sagst, lehnst ab, auch um unseretwillen. Es geht darum, dass wir miteinander ehrlich bleiben und nahbar bleiben und verletzlich bleiben und uns nicht nur verschließen, weil wir Angst haben, wie die andere Person reagieren wird. Also dieses sich öffnen, unwissend darüber, welchen Ausgang es nimmt. Das kann eine Beziehung vertiefen, selbst wenn meine Bitte abgelehnt wird. Also ich glaube, das zu lernen, diese harmonischen Nicht-Einklangserlebnisse zu üben, und zwar in allen Beziehungen, halte ich für einen ganz guten und gangbaren Weg.
Wenn wir schon dabei sind, Freundschaft plus zu üben und überhaupt zu üben, dass wir mehr miteinander sprechen, auch in unseren Freundschaften, glaubst du, mehr Freundschaft plus in der Gesellschaft könnte sich auch positiv auf andere Beziehungsformen auswirken?
Also ich glaube allgemein, dass sich mehr Freundschaften, egal in welcher Weise, positiv auf wahrscheinlich alles auswirkt, was wir überhaupt nur haben in diesem Leben. Deswegen würde ich so generell sagen, ja, logisch. aber also ich meine, ich selber bin schon immer in einer nicht exklusiven Beziehung und keine Ahnung, aus einer offenen Beziehungspraxis heraus kann ich sagen, dass Freundschaften plus dann auch natürlich. Also kann ich meine oder die Bedürfnisse meiner Partnerin nach körperlicher Nähe und Intimität halt auch an anderen Orten finden. Und das kann das auf jeden Fall ein bisschen entspannen, weil dass man die eine Person mehr und die andere Person weniger Lust hat, auch phasenweise, ist völlig, völlig normal. Also ist auch sehr menschlich. Hat ja auch mit Lebensphasen zu tun. Und wenn es gerade einfach sau stressig ist im Job und mir alles zu viel ist oder ihr, ja, dann weiß ich nicht, dann kuschelt man halt mit seinen Freunden und dann ist auch okay. Das klingt natürlich jetzt nach so einer komischen Nutzenfunktion oder so. Ich meine das aber gar nicht so hyperfunktional. Ich glaube, es ist ganz normal, dass Menschen einfach verschiedene Bedürfnisse haben, die sie einfach mit ihren Freundinnen verwirklichen oder auch nicht. Also ich meine das jetzt nicht so, also nicht, dass ich jetzt mit so einer Excel-Tabelle da sitze und denke so, ah ja, wo kann ich jetzt hier noch meine Bedürfnisse unterbringen? Ich meine das eher so ein bisschen naiver, zugewandter.
Also wir sollen im Prinzip einfach alle das machen, was uns Spaß macht, was uns gut tut, mit Freunden, mit PartnerInnen, whatever.
Und dafür braucht es halt aber noch politische, gesellschaftliche Veränderungen, die schon angestoßen worden sind, wo wir nicht aufhören können. Also wenn wir im Namen der Freundschaft etwas wagen wollen, dann müssen wir auch an der Gesellschaft etwas ändern, in der diese Freundschaften sich ereignen. Das ist einfach so.
Das sagt Ole Liebel. Sein Buch Freunde lieben, die Revolte in unseren engsten Beziehungen ist im HarperCollins Verlag erschienen am 16.02.2024. Vielen Dank, Ole.